Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist und wir hier in einer neuen Folge Zeit miteinander verbringen können. Ich bin ja quasi frisch zurück aus der Baby-Podcast-Pause und freue mich hier einen Keks vor meinem Mikrofon zu sitzen und eine neue Folge aufzunehmen, weil ich es einfach so sehr liebe und es einfach so schön ist, hier in Verbindung zu gehen mit dir und hoffe, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst. Diese Folge ist eine große Wunschfolge von ganz vielen Hörern bzw. Hörerinnen gewesen. Und zwar geht es heute um das Thema Schwangerschaft, Geburt, Mama sein. Und ich habe vor, habe ich auf Instagram nochmal gefragt, was ihr für Fragen habt an mich zum Thema Geburt, zum Thema Schwangerschaft, Mama sein, alles unter einen Hut zu bekommen. Und eine schöne Geburt zu erleben und so weiter und so fort, Ängste vor der Geburt loslassen zu können. Und es sind so viele Fragen von euch reingekommen. Und diese Folge ist quasi eine Q&A-Folge oder eine Frage- und Antwort-Folge, wo ich ganz viele Fragen von euch zu dem Thema beantworten werde und ganz viel einfach aus meinen Erfahrungen erzählen möchte, von meiner Geburt, von meiner Schwangerschaft, von meinem, Alltag quasi als Mama, als berufstätige Mama auch. Und ich freue mich, wenn du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst. Und an der Stelle einfach nochmal Dankeschön für diese unfassbar fantastische, grandiose Community, die wir hier einfach geworden sind mit dem Podcast. Und ich habe es richtig gemerkt, wo ich jetzt quasi zwei Monate Pause gemacht habe, auch mit dem Podcast und keine neuen Folgen aufgenommen habe, wie mir das gefehlt hat. Und deswegen bin ich einfach super froh, hier wieder da zu sein. Und an der Stelle auch von Herzen danke für die fast 10.000 5-Sterne-Rezensionen, die wir hier auf iTunes haben. Es ist Wahnsinn. Danke für jeden Menschen, der seine Liebe hier da lässt. Und einfach danke für alles. Und wenn du möchtest, hier nochmal die Einladung von Herzen an dich, dass wir am 3.7. werden wir eine wunderschöne Happy, Holy and Confident Online-Party feiern. Ein Online-Event, das losgeht so um 18 Uhr bis ungefähr 22 Uhr mit ganz tollen Gästen und mit einer wunderschönen Meditation von mir, mit einem Live-Q&A, mit einer Live-Podcast-Folge und mit einer kleinen Überraschung. Und wenn du möchtest, kannst du dich kostenlos einfach anmelden und dabei sein. Dann kriegst du den Link zugeschickt und kannst mit mir, meinem Team und ganz vielen tausenden weiteren Menschen am 3.7. Happy, Holy and Confident feiern. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Komplett kostenlos. Und es ist wirklich einfach mein Geschenk an euch alle, um diesen Podcast zu feiern, um diese Community zu feiern. Und ich freue mich riesig drauf. Genau. Und jetzt, Freunde der Sonne, geht es los mit einer neuen Folge. Viel Spaß! So, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge. Happy, Holy and Confident. Und zwar geht es ums Mama-Sein, um Geburt, um Schwangerschaft und alles, was damit zusammenhängt. Und als Zusatz zu dieser Podcast-Folge heute habe ich einen Blogartikel geschrieben. Ich habe mich nach langer Zeit mal wieder hingesetzt und einen Artikel geschrieben. Und zwar habe ich einen Artikel geschrieben über meine Erfahrung zur Schwangerschaft und der Geburt, jetzt von Zoe auch, weil die sehr anders war als von Carlo. Und eine sehr, sehr, sehr schöne, sehr schnelle und tolle Geburt zu Hause gewesen ist. Und weil ich unglaublich viele Fragen von euch dazu bekommen habe, habe ich all das, was ich jetzt hier wahrscheinlich in dem Artikel, in der Folge auch nochmal erzähle, habe ich auch als Blogartikel aufgeschrieben, den du dir einfach auch auf meiner Webseite durchlesen kannst, den du super gerne auch teilen kannst mit deinen Freundinnen oder Frauen, die du kennst, die vielleicht gerade schwanger sind, weil es mir einfach auch so unendlich am Herzen liegt, Frauen zu empowern, an sich selbst zu glauben und die Geburt als etwas sehr, sehr kraftvolles, magisches, Naturereignis zu erleben und im Vertrauen zu sein und davor eben keine Angst zu haben. Und genau darum geht es in diesem Blogartikel, darum geht es heute auch in dieser Folge. Und den Link zum Blogartikel findest du natürlich hier auch in den Shownotes. Und ich hoffe, dass dir der Artikel gefällt und dass er dir Kraft schickt und dich in deinem Vertrauen stärkt. Genau, so. Und jetzt geht's aber los hier, ihr Lieben, denn ich habe gestern auf Instagram nochmal gefragt, wie ihr oder ob ihr Fragen habt an mich zum Thema Mama sein, zum Thema Geburt, Schwangerschaft, und es kamen sehr viele Fragen dazu rein in den letzten 12 Stunden. Und ich werde jetzt tatsächlich, ich habe hier mein Handy gerade parallel in der Hand und scrolle hier gerade hoch und runter und kann schon mal ganz ehrlich und transparent damit anfangen, ich habe mich nicht auf diese Folge vorbereitet, weil ich dafür gerade keine Zeit habe, weil ich Zoe die meiste Zeit im Arm habe. Und ja, so ist das gerade, dass ich nicht wirklich Zeit habe, mir groß Gedanken zu machen, um eine Folge aufzunehmen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich einfach aus meiner Erfahrung erzählen werde. Und ich werde ganz random Fragen rauspicken, die ihr mir geschickt habt auf Instagram, und sie einfach beantworten, habe ich mir jetzt überlegt. Und ich denke, das werden alles Fragen sein, die ganz viele von euch interessieren. Genau, ich fange einfach mal oben an. Also, Xenia hat gefragt, was waren für dich die wichtigsten Punkte zur Geburtsvorbereitung? Super gute Frage. Da auch nochmal ganz kurz der Link nochmal zu dem Blogartikel, wo ich das alles, also wirklich alle meine allerbesten Tipps aufgeschrieben habe für die Geburtsvorbereitung. Wenn du das nochmal nachlesen möchtest, da findest du dann auch alle Links drinne zu Downloads von allen möglichen Sachen, die mir geholfen haben bei der Vorbereitung. Aber jetzt hier nochmal die Quick and Dirty Version quasi. Also, was waren für mich die wichtigsten Punkte zur Geburtsvorbereitung? Das eine war zum einen für mich, meine erste Geburt zu reflektieren und all die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, zu verarbeiten, weil die erste Geburt ist meistens ja sehr intensiv für die meisten Frauen, weil es einfach die erste Geburt ist und der Körper das erste Mal diese Erfahrung macht. Und es gab schon so ein paar Momente bei meiner ersten Geburt, wo ich extrem verunsichert war. Also als Beispiel war es so, dass ich nicht wusste tatsächlich, ich mich einfach nicht genug darauf vorbereitet habe, was die unterschiedlichen Phasen einer Geburt sind. Und mir war nicht klar, dass es quasi unterschiedliche Wehen gibt. Also es gibt ja einmal die Eröffnungswehen. Das sind die Wehen, wo der Muttermund geöffnet wird. Und das sind Wehen, die ziehen eigentlich mehr nach oben im Sinne von, weil sie quasi die Gebärmutter öffnen. Und dann gibt es danach die Presswehen. Und mir war nicht klar, dass sich diese Wehen immens in ihrer Intensität und aber auch in dem, wie sie sich anfühlen, unterscheiden. Denn wie gesagt, die Eröffnungswehen ziehen eher nach oben und die Presswehen eher nach unten. Und zwar sind die Presswehen sehr intensiv und sorgen halt einfach dafür, dass das Kind nach unten gepresst wird. Das heißt, da braucht es eine sehr starke Kraft. Und bei Carlos Geburt war es so, dass ich da quasi in dem Geburtshaus in der Badewanne lag und diese Eröffnungswehen hatten. Und ich dachte mir so, voll geil, ich kann die voll gut wegatmen und kriege das alles super hin. Ist ja gar nicht so schlimm. Und dann kam die erste Presswehe. Und ich weiß noch, dass ich da in dieser Badewanne lag und ich mich so über diese Intensität der Presswehen erschrocken habe und so verunsichert plötzlich war über dieses Gefühl, das diese Presswehen in mir ausgelöst haben. Und konnte dann nicht mehr richtig mit diesen Presswehen umgehen. Also ich habe dann nicht mehr den Zugang quasi zu meinem Körper so richtig gefunden. Und hatte eher Angst vor jeder neuen Presswehe, die kam, und habe versucht, irgendwie da rauszukommen, anstatt reinzugehen. Und wollte irgendwie so, ja, habe versucht, die eher weghaben zu wollen, weil sie einfach so intensiv waren und ich so verunsichert war dadurch. Und das hat die Geburt von meinem Sohn extrem verzögert, glaube ich, rückblickend. Und das war zum Beispiel etwas, was mir sehr wichtig war, wie ich mich dann auf meine zweite Geburt vorbereitet habe, dass ich sehr viel mit Hypnobirthing gearbeitet habe, mit einer ganz tollen Hypnobirthing-Meditation von lustigerweise der Hebamme von meiner Schwester Nora, und zwar Lissy Sobotta. Ich hoffe, ich habe jetzt ihren Namen richtig ausgesprochen. Und meine Schwester hat mir damals gesagt, hey, hör doch die Meditation von ihr als Geburtsvorbereitung, weil das meiner Schwester schon so wahnsinnig geholfen hat. Und dann habe ich mir die bei ihr auf der Webseite einfach gekauft und runtergeladen. Den Link findest du auch in meinem Blogartikel. Das ist unbezahlte Werbung hier an der Stelle. Ich möchte sie einfach unterstützen, weil sie eine fantastische Hebamme ist und die Meditation mir wahnsinnig geholfen hat. Und ich habe dann viel mit ihrer Meditation gearbeitet und mit Affirmationen und Hypnobirthing. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Ich habe mir die letzten 2 Monate vor der Geburt jeden Abend angehört und habe mich vor allen Dingen extrem auf diese Pressvenen geprimed. Also ich habe quasi mein Unterbewusstsein sehr darauf vorbereitet, mit diesen Pressvenen richtig umzugehen und habe mir vorgestellt, wie es das Beste der ganzen Geburt ist, dass diese Pressvenen anfangen und wenn sie anfangen, dass ich sie so feiern werde und dass ich da reingehen werde und dass ich sie nutzen werde und dass das einfach bedeutet, dass die Geburt kurz davor ist, also dass ich kurz davor bin, mein Baby in den Arm zu halten, weil die Pressvenen einfach heißen, man ist quasi im letzten Drittel der Geburt und habe mich dann ganz viel mit Affirmationen darin selber dann vorbereitet. Und tatsächlich war es dann bei der Geburt auch so, ich habe mit Zoe eine Hausgeburt gemacht. Und als die Pressvenen dann losgingen, habe ich mich wirklich richtig gefreut und konnte es richtig einordnen. Und habe eben, anstatt entgegen der Pressvenen zu arbeiten, bin ich richtig in die Pressvenen reingegangen und habe so richtig reingepresst nochmal. Und meine Hebamme meinte dann irgendwann auch so, Laura, du musst nur pressen, wenn die Pressvenen kommen. Nur pressen, wenn die Pressvenen kommen, weil ich die ganze Zeit einfach gepresst habe, weil ich mich so darauf vorbereitet hatte. Also das hat dann wahnsinnig geholfen. Und Zoe war innerhalb von knapp 2,5 Stunden auf der Welt bei uns zu Hause. Im Bett ist sie geboren worden. Und es war wirklich eine echt richtig schöne Geburt. Und das heißt, das eine, was für mich der wichtigste Punkt war, falls du schon eine Geburt hattest, schau nochmal, was waren vielleicht die Dinge bei der ersten Geburt, wo du dich selber verunsichert hast während der Geburt. Gibt es noch etwas, was du heilen darfst von deiner ersten Geburt, wo du traumatisiert bist von einer bestimmten Erfahrung? Ich glaube, das ist einfach unglaublich wichtig, da sich zu heilen. Und das andere war dann mit Hypnobirthing zu arbeiten, mit dieser Meditation von der Lissy Sobota. Wie gesagt, den Link findest du in den Shownotes, wenn du damit auch gerne arbeiten möchtest. Und das Dritte, was für mich einfach ein unglaublicher Gamechanger war, auch im Vergleich zu der ersten Geburt von Carlo, die auch grundsätzlich eine gute Geburt war und eine gesunde Geburt, aber die viel länger gedauert hat, also fast Carlos Geburt waren, glaube ich, fast 20 Stunden oder 18 Stunden. Und Zoes Geburt halt, wie gesagt, 2,5 Stunden. Und das lag wirklich nicht nur daran, dass es die zweite Geburt war, sondern es lag vor allen Dingen daran, dass ich mich mental und emotional wirklich darauf vorbereitet habe und nicht 1-2 Mal eine Hypnobirthing-Meditation gehört habe, sondern wirklich mein Unterbewusstsein komplett darauf vorbereitet habe und mich jeden Abend hingelegt habe und diese Meditation gehört habe. Und das andere, was für mich auch ein riesiges Herzensthema ist, ich hatte für mich die beste Hebamme auf der ganzen Welt, Sissi Rasche, an der Stelle auch nochmal ganz viel Liebe an Sissi, die einfach unglaublich toll war. Und das ist auch eine Riesenempfehlung, wenn du schwanger bist und gerade erfahren hast, dass du schwanger bist, kümmere dich sofort um eine Hebamme, wirklich sofort, weil leider ist der Hebammenberuf ein extrem schlecht bezahlter Beruf und ein Beruf, die unglaublich hohe Versicherungen zahlen müssen. Und den Hebammen wird sehr, sehr schwer gemacht. Deswegen gibt es leider sehr wenige Hebammen. Aber es war für mich einfach unglaublich toll, Sissi an meiner Seite zu haben. Und Sissi hat mich auch quasi da drin total empowert und bestärkt, eine Hausgeburt zu machen, hat mit mir über all meine Sorgen und Ängste gesprochen zur Hausgeburt, weil natürlich habe ich auch gedacht, ist das irgendwie, ist es dumm von mir, eine Hausgeburt zu machen? Was ist, wenn dann was ist? Und all diese Themen. Und da hat es mir unglaublich geholfen, mit Sissi zu sprechen. Und sie hat mir da meine Ängste genommen und hat mich da ja ganz toll irgendwie durchgeleitet und generell auch einfach unglaublich toll unterstützt. Und ich habe sie dann nachts angerufen, als die ersten Wehen kamen um 1 und sie war dann auch innerhalb von 20 Minuten bei mir zu Hause und hat diese Geburt, also ich war einfach so im Vertrauen. Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, als die Geburt losging, ins Krankenhaus zu gehen, sondern ich wusste einfach, bei mir zu Hause ist es gerade der beste Ort, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Und Sisi hat auch immer gesagt, logischerweise gehen wir 0,0 Risiko ein. Wenn sie nur einen Moment merkt, dass irgendwas sein sollte, fahren wir einfach sofort ins Krankenhaus. Also das war sozusagen auch immer klar. Aber die Geburt ging dann so schnell, dass wir es nur nicht mal geschafft hatten, den Pool aufzufüllen. Dann war Zoe schon da quasi, da war der Pool erst voll. Und das ist das Dritte, was mir unglaublich geholfen hat, eine Hebamme zu haben. Und das war für mich auch rückblickend im Vergleich zu Carlos' Geburt, der ja im Geburtshaus geboren worden ist, was auch vollkommen in Ordnung war, was auch damals die richtige Entscheidung für mich war. Ich habe nur gemerkt, war für mich schon eine ziemliche emotionale Unterbrechung, damals auch bei Carlo, als ich zu Hause meine Wehen hatte. Und dann sind wir aber losgefahren und waren fast irgendwie dann nochmal 40 Minuten im Auto, sind im Krankenhaus angekommen. Da ist alles fremd, fremde Menschen. Und das hatte schon nochmal was mit mir gemacht. Also ich konnte mich dann da nicht so fallen lassen und loslassen, wie ich es zu Hause einfach konnte. Und in diesem Vertrauen zu sein, so in der eigenen Höhle quasi zu sein, hat mir, glaube ich, auch nochmal viel mehr dabei geholfen, mich entspannen zu können während der Geburt. Also das war, ja, das hat mir wahnsinnig geholfen. Genau. Und wie gesagt, also alles, was, also wirklich meine Tipps aufgeschrieben, findest du in dem Blogartikel, lies ihn dir gerne durch. Da sind ganz viele Links drin zu Sisi auch. Sisi hat auch einen ganz tollen Podcast mit ihrer Kollegin Karin zusammen, den du hier auch überall findest, wo es Podcasts gibt, der Hebammensalon, also wo du Sisi auch zuhören kannst und Karin, der ganz toller Podcast ist. Also adde den auch gerne, wenn du da mehr zu erfahren möchtest, und hol dir eine Hebamme. Also wirklich auch gerade für die Nachversorgung. Mir hat es so geholfen, Sisi ist dann jeden Tag zu mir gekommen und hat sich Zoe angeguckt, hat geguckt, ob es mir gut geht. Und es war so toll, sie einfach da zu haben und ihre Unterstützung zu haben. Also würde jeder Frau, ich wünschte, jede Frau hätte eine Hebamme vor, während und nach der Geburt, weil es einfach so viel verändert. Wenn du da einfach jemanden hast, der auch auf so einer Herzensebene bei dir dabei ist und dich unterstützt. Cool. Dann die nächste Frage. Frau Dream Travel hat gefragt, wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du Mutter bist? Also wie hat sich mein Leben verändert, seitdem ich Mama bin? Nur zum Besten, würde ich sagen. Also ich bin so dankbar für meine beiden Kinder und für diese Erfahrung machen zu dürfen mit meinen Kindern. Also sie sind einfach beide so cool und toll. Und es hat sich tatsächlich gar nicht so viel verändert, weil wir, also Carlo sowieso von Anfang an immer in alles integriert haben. Paul und ich waren nie Eltern. Ich sage es anders, für Paul und mich war es immer wichtig, dass wir weiterhin reisen, dass wir weiterhin beide auch Dinge, die uns wichtig sind, weitermachen können. Beim Paul ist es zum Beispiel das Windsurfen. Bei mir ist es meine Arbeit oder halt hier, ne, einfach meinen Podcast aufnehmen zu können und meiner Berufung folgen zu können. Und das war für uns irgendwie immer klar. Das heißt, Carlo ist von Anfang an immer mitgelaufen. Carlo war bei all meinen Events mit dabei. Carlo ist auf logischerweise allen Reisen mit dabei. Ich hatte Carlo am Anfang, ich weiß noch, als wir in L.A. waren, bei meinen Interviews dabei. Deswegen hat sich gar nicht so viel verändert, ehrlich gesagt. Und ich habe auch rückblickend das Gefühl, dass das Carlo unglaublich gut getan hat. Er ist so selbstständig und groß schon. Ich glaube einfach, weil er ganz, ganz viele unterschiedliche Einflüsse auch gehabt hat und viel einfach schon erlebt hat in seinen 2,5 Jahren. Der war auf Hawaii, in Kapstadt, in Dänemark, in Frankreich. Also wir sind sehr viel gereist in den letzten 2,5 Jahren, also noch vor Corona. Und das war einfach immer schön. Also deswegen hat sich tatsächlich gar nicht so viel verändert, außer eben auf der Ebene, auf so einer inneren Ebene, dass ich besser für mich gucke, wozu sage ich ja und wozu sage ich nein, einfach weil meine Zeit viel limitierter ist. Das heißt, ich bin noch viel klarer in dem, was ich mache und was ich nicht mache. Ich bin, glaube ich, entspannter im Sinne von, dass mir Dinge, die mir vorher wichtig waren, jetzt gar nicht mehr wichtig sind oder viel weniger wichtig sind, und dass es mir einfach vor allen Dingen wichtig ist, dass es meiner Familie gut geht und meinen Kindern gut geht und Ja, also so ein bisschen der Fokus, der innere Fokus hat sich verändert. Ich bin geduldiger geworden. Also, das ist auch nicht schwierig, weil ich war vorher der ungeduldigste Mensch der Welt. Für alle anderen bin ich wahrscheinlich immer noch ungeduldig. Für mich bin ich schon sehr geduldig geworden. Aber tatsächlich hat sich gar nicht so viel in meinem Leben verändert, weil wir unsere Kinder einfach überall hin mitnehmen und sie in alles integrieren. Und ich auch Zoe. Zoe ist jetzt auch gerade hier. Und ich habe sie einfach dabei und nehme sie einfach mit. Und bis jetzt findet sie es super. Genau. Dann kam die nächste Frage. Was empfehle ich bei Frauen, die einen Kinderwunsch haben, aus spiritueller Sicht? Auch von Frau Dream Travel. Also was empfehle ich aus spiritueller Sicht? Aus spiritueller Sicht empfehle ich bei Frauen, die einen Kinderwunsch haben, zum einen im Vertrauen zu bleiben. Und ich habe sehr, sehr viele Frauen, also es ist ein Thema, das muss man von vielen unterschiedlichen Seiten natürlich betrachten, weil es kann einfach biologische Gründe geben. Ich habe allerdings auch sehr viele Frauen kennengelernt, wo es vor allen Dingen einen emotionalen Grund dafür gab, dass sie noch nicht schwanger geworden sind. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, auch von der Seite hinzugucken, also zu gucken auf emotionaler Ebene oder eben auch auf unbewusster Ebene, was da noch wirken kann, was sich davon abhält, Mama zu werden. Also ich hatte zum Beispiel als Beispiel mal ein Coaching mit einer Frau, die dachte, sie könnte keine Kinder bekommen. Und dann habe ich mit ihr eine Aufstellung gemacht. Und letztlich kam dann in der Aufstellung raus, dass der Grund, warum sie nicht schwanger wurde, war, weil sie ihrem Mann nicht vertraut hat, dass er quasi in die Puschen kommt. Weil zu dem Zeitpunkt hatte er, glaube ich, noch studiert oder so und war von ihr finanziell abhängig. Und sie hatte nicht das Vertrauen darin, dass er die Familie quasi ernähren könnte, solange sie nicht arbeiten würde. Und deswegen ist sie nicht schwanger geworden. Das war aber nicht, weil er das nicht wirklich konnte, sondern das war, weil sie ein Männerbild hatte, was sie von ihrer Mutter übernommen hat, dass auf Männer kein Vertrauen ist, kein Verlass ist. Das heißt, wir haben in dem Coaching dann dieses Misstrauen in Männer aufgelöst. Und 3 Monate später hat sie mich angerufen, mir gesagt, dass sie schwanger ist. Und mittlerweile, das ist auch schon ein paar Jahre her, hat sie auch ihr Kind, ich weiß, vielleicht hat sie sogar noch ein Kind bekommen. Das nur als ein Beispiel, wie wir dann uns selber in dem Moment blockieren, schwanger zu werden auf einer emotionalen Ebene. Es kann aber auch sein, dass man selber denkt, dass man vielleicht eine schlechte Erfahrung mit der eigenen Mutter gemacht hat und denkt, man selber kann keine gute Mutter sein, will aber, also du möchtest, aber denkst unterbewusst, du willst es deinem Kind nicht zumuten quasi, weil du selber eine schlimme Erfahrung gemacht hast. Also das können alles so Beispiele dafür sein, wie wir uns auf emotionaler Ebene darin blockieren können, nicht schwanger zu werden. Da würde ich auf jeden Fall mal hinschauen und es nicht ausschließen, dass es eben so sein kann, dass da irgendwas wirkt. Da kannst du dir, such dir einen guten Coach oder geh zu einer Hypnose. Jemand, der da auf der Ebene mit dir arbeiten kann, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten kenne ich sehr viele Frauen, die schwanger geworden sind, nachdem sie Zucker weggelassen haben und einfach ihre Ernährung verändert haben. It's worth a try. Also ich würde es einfach mal ausprobieren. Kostet ja nichts. Was sich vielleicht verändert, wenn du Zucker weglässt und da ein bisschen auf deinen Körper hörst, was dein Körper vielleicht auch braucht. Und auf spiritueller Ebene kann ich dir auch empfehlen, dass du natürlich visualisierst, wie du schwanger bist, wie du dein Kind auf die Welt bringst. Du kannst in deinen Meditationen dich nach oben verbinden in die Seelenwelt und sozusagen in Kontakt gehen mit der Seele, also mit deinem Kind quasi und fragen. Du kannst dieses Kind fragen quasi, was es vielleicht noch davon abhält, gerade zu kommen und da in die Kommunikation zu gehen oder was es braucht, um kommen zu können. Das würde ich auf jeden Fall auch machen. Ich habe Zoe zum Beispiel schon 3 Monate, bevor ich mit ihr schwanger war, habe ich Zoe gehört und sie hat gesagt, ich bin Zoe und ich bin deine Tochter. Und 3 Monate später war ich schwanger und dann war sie da. Es war ziemlich verrückt. Genau, also das wären Dinge, die ich dir empfehlen würde. Und im Vertrauen zu bleiben, dich nicht verrückt zu machen, sondern zu entspannen. Und ich glaube, am besten wird man schwanger, wenn man entspannt ist und vertraut. Und ich weiß, dass es natürlich schwierig ist, wenn man es sich so sehr wünscht. Aber sich etwas zu wünschen, bedeutet eben immer auch, daran zu glauben, dass es noch nicht da ist. Bedeutet, vielleicht kannst du aufhören, es dir zu wünschen und einfach schon wissen, dass es so ist. Also, dass du einfach weißt, du wirst schwanger sein, dass du weißt, du bekommst ein gesundes Baby, dass du weißt, es ist alles schon da und dass du dich mehr da rein entspannen kannst. Und dafür ist es das Wichtigste, die jetzige Situation auch anzunehmen. Also, dass du annimmst, also, dass du sozusagen damit einverstanden bist, dass du es jetzt gerade noch nicht bist, dass du aufhörst, dagegen zu kämpfen und es erzwingen zu wollen. Und dass du einfach sagst, es ist okay, wie es jetzt gerade ist. Das ist mein Pfad, das ist mein Lebensweg und das ist in Ordnung, dass ich da jetzt gerade stehe. Und dann im nächsten Schritt von da zu sagen, und ich weiß auch, dass mein Baby kommt. Und ich weiß es, also dass du in das Wissen kommst, in das Vertrauen kommst, in die Zukunft gehst emotional, dass du dich siehst, wie du schwanger bist, dass du siehst, wie du die Geburt hast, dass du siehst, wie du dein Kind in den Armen hältst. So würde ich es machen, wenn ich noch nicht schwanger wäre und mir unsicher wäre, ob ich schwanger werden kann. Und sozusagen biologisch, ich wüsste, biologisch kann ich schwanger werden, aber irgendwas steht dem Ganzen noch im Wege. Dann würde ich da das so sehr in die Visualisierung gehen, in die Dankbarkeit gehen und mich da rein entspannen und dem Natürlichen, der Natur vertrauen, dass sie den Rest dazu tut, dass das Kind kommen kann. Und Zucker weglassen. Und genau, was ich am Anfang eben auch gesagt habe. Dass du quasi guckst auf emotionaler Ebene, wie du dich eventuell unbewusst selber noch blockierst, davor ein Kind zu bekommen. Denn unser Unterbewusstsein ist enorm kraftvoll. Und wenn da irgendwas im Unterbewusstsein auf Rot steht, auf besser kein Kind bekommen, dann kannst du dich auf den Kopf stellen quasi, weil das Unterbewusstsein einfach stärker ist. Deswegen macht es wirklich Sinn, da auch zu gucken, was da gegebenenfalls wirken kann. Okay, so, dann ist die nächste Frage. Ich schaue jetzt einmal schnell, was ihr da noch... Luise fragt, wie kann ich Meditation und Familie vereinen, wenn man wenig Zeit und Schlaf hat? Also ganz ehrlich, meine Meditation hat sich in den letzten 2,5 Jahren, seitdem Carlo auch da ist, auf quasi von 100% auf 5% reduziert. Ich meditiere morgens, wenn ich stille zum Beispiel, aber das sind 3-4 Minuten vielleicht. Oder wenn ich einfach mal einen Moment für mich habe. Aber alle Mamas da draußen kennen das. Du hast einfach wenig Zeit für dich. Das heißt, ich würde dir empfehlen, solange du noch nicht schwanger bist oder während der Schwangerschaft ganz viel zu meditieren und die Zeit zu nutzen. Und das ist für mich aber ehrlich gesagt auch in Ordnung, weil das erste Jahr mit einem Baby ist einfach klar, da ist einfach das Baby Priorität. Und Meditation bedeutet ja vor allen Dingen auch achtsam zu sein, also präsent zu sein, zu lernen, in diesem Moment da zu sein. Und das kannst du mit einem Baby perfekt machen. Bedeutet, du kannst einfach die Art und Weise der Meditation verändern, dass du einfach wirklich sehr, sehr bewusst und achtsam bist mit deinem Baby, mit deinem Kind, mit dir. Und den Anspruch auflöst, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du all das, was du vor der Geburt hinbekommen hast, auch nach der Geburt hinbekommst. Also ich mache mich da extrem locker. Ich habe nicht den Anspruch an mich, dass ich gerade meine Stunde Morgenroutine habe und irgendwie in mein Tagebuch schreiben kann und Meditation machen kann und mir einen leckeren Tee koche und dann noch ein bisschen Yoga mache und einen Kakao trinke und dann entspannt duschen gehe, sondern ich stehe auf, ich stille, ich versuche schnell irgendwas zu essen, während ich Carlo was zu essen mache. Und also das ist ganz normales Familienleben und ich glaube, den schlimmsten Druck macht man sich, wenn man denkt, ich muss jetzt genau so weitermachen wie vorher, sondern ich denke mir einfach immer, ich werde noch so viele Jahre hier auf dieser Welt sein und ich plane, sehr alt zu werden und ich habe noch so viel Zeit und jetzt gerade ist nicht die Zeit für mich im Sinne von, dass ich total krass jeden Tag Ewigkeiten meditiere, sondern jetzt ist die Zeit, das, was ich während der Meditation alles in mir erarbeitet habe, die Ruhe, den Frieden, die Liebe, dass ich das jetzt auf mein Kind übertrage und dass ich das jetzt nutzen kann, weil das ist ja in mir. Und dass ich, wenn ich Zeit habe, meditiere. Und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Also locker machen ist da die Devise, würde ich sagen. Genau. Okay. Was sind hier denn noch für Fragen? Also, gib mir eine Sekunde. Tina hat geschrieben, ich hatte eine katastrophale Schwangerschaft mit einem Frühchen. Ich fühle mich beraubt. Wie kann ich damit Frieden schließen? Also, liebe Tina, ich glaube, das ist wie mit allem, dass wir oft so eine Erwartung haben, wie wir glauben, wie es sein soll und dann im Unfrieden damit sind, wenn es anders kommt. Und ich glaube, das Erste ist, dir zu vergeben. Das ist immer der erste Schritt, zu vergeben, dass es so war, wie es war. Und zu vergeben heißt nicht, dass es richtig war. Zu vergeben bedeutet, dass du nicht länger den Schmerz in dir trägst. Ja? Also, dass du dir den Moment nimmst, dir selbst zu vergeben. Das ist, glaube ich, das Erste, was total wichtig ist. Und dann ist es im Leben so, das Leben hat einfach seinen eigenen Plan. Und wenn ich deine Nachricht richtig lese, ist ja quasi alles gut gegangen. Im Sinne von, dein Kind ist geboren worden, auch wenn es früher zur Welt gekommen ist. Aber dich und nicht darauf zu konzentrieren, was aus deinen Augen alles falsch gelaufen ist, sondern dich darauf zu konzentrieren, was alles gut gelaufen ist. Dass dein Kind auf die Welt gekommen ist, dass es jetzt gesund ist, dass es dir jetzt gut geht. Und dann diesen Shift in die Dankbarkeit zu schaffen und den Shift dahin zu schaffen, dich auf das zu fokussieren, was da ist, was gut ist, was daraus jetzt alles entstanden ist und für dich zu gucken, was du vielleicht daraus für dich mitnehmen kannst, um damit in Frieden zu kommen. Weil das machen wir so oft, dass wir so in der Vergangenheit leben und traurig sind, dass Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir sie wollten. Aber das Leben ist eben nicht immer so, wie wir es wollen, sondern das Leben ist, wie es ist. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Welche Antwort gibst du dem Leben? Ja, was ist quasi das, was du daraus machst? Und wir können immer wählen, ob wir sehr, sehr lange am Schmerz festhalten wollen und an dem Negativen oder ob du jetzt einfach die Entscheidung triffst, damit aufzuhören, weil das ist eine Entscheidung. Weil ja, es ist nicht vermeidbar, dass wir schmerzvolle Erfahrungen machen, aber wie lange du darunter leidest, das ist deine Entscheidung. Und das ist etwas sehr Kraftvolles und ein wundervolles Geschenk, was du dir selber machen kannst, jetzt aufzuhören, darunter zu leiden. Und vielleicht braucht es dafür noch Heilung. Vielleicht ist es wichtig, dass du dir jemanden suchst, mit dem du da auch nochmal drüber sprechen kannst. Vielleicht war es für dich auch eine traumatische Erfahrung, wenn das Kind plötzlich zur Welt gekommen ist und du damals nicht damit umgehen konntest. Das kann natürlich unglaublich traumatisch sein, weil man Angst hat, dass dem Kind jetzt etwas passiert. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, da hinzufühlen und hinzugehen und zu gucken, wo brauchst du da noch Heilung? Wo darfst du dieses Trauma noch bearbeiten und wieder ins Vertrauen für dich kommen? Und da würde ich dir empfehlen, jemanden an deine Seite zu holen, der dir helfen kann. Entweder einen Therapeuten oder eine Therapeutin oder einen Coach oder vielleicht auch zu dem Thema eine Hypnose zu machen und ja, dir zu erlauben, da das wirklich zu heilen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und eben aus dem Vorwurf, den du höchstwahrscheinlich auch an dich selbst hast, könnte ich mir vorstellen, rauszukommen und dir selbst zu vergeben, weil du hast nichts falsch gemacht. Und dir zu erlauben, dich dann wirklich auf das zu konzentrieren, was gut ist und was da ist und nicht auf das, was nicht da ist. Das gilt übrigens für alles. Also das gilt jetzt nicht nur für Tina, sondern das gilt für uns alle und alle unsere Erfahrungen. So, jetzt scrolle ich hier nochmal ganz nach oben. Wow, es sind wirklich, wirklich viele Nachrichten. Ela hat gefragt, wie schaffst du es, alles unter einen Hut zu bekommen? Gar nicht. Ich versuche gar nicht, alles unter einen Hut zu bekommen. Ich glaube, das ist auch so dieser, ja, dieser Gedanke, den wir dann so oft haben, gerade als Frauen, wo wir denken, wir müssen jetzt alles unter einen Hut bekommen. Du musst gar nichts, du musst überhaupt nichts unter einen Hut bekommen. Schmeiß den Hut weg. Schmeiß diesen verdammten Hut weg. Diesen Anspruch, den wir haben, wo wir denken, wir müssen alles irgendwie auf einmal sein. Die perfekte Mama, perfekt im Job, perfekt aussehen, perfekter Körper und so weiter und so fort. Musst du nicht. Du musst gar nichts davon. Alles, was du machen musst, ist für dich selber zu gucken, was ist dir wirklich am wichtigsten? Also wo ist es dir wirklich wichtig, dass du da quasi voll da bist und präsent bist? Und ich habe für mich diese Regel, dass ich sage, ich bin immer da, wo meine Füße gerade den Boden berühren. Ich bin immer da, wo meine Füße gerade den Boden berühren, bedeutet, wenn ich bei meinen Kindern bin, bin ich bei meinen Kindern und dann bin ich nicht bei der Arbeit, auch nicht im Kopf. Das funktioniert natürlich nicht immer, aber es funktioniert ganz gut, was schon mal gut ist. Und wenn ich bei der Arbeit bin, wie jetzt gerade, bin ich auch nicht in Gedanken bei Carlo und denke, ist es in Ordnung, dass ich jetzt bei der Arbeit bin und Carlo irgendwie auf dem Spielplatz. Natürlich ist das in Ordnung. Carlo geht super. Und die wichtigste Regel ist, dass es dir als Mama gut geht. Weil wenn es dir als Mama gut geht, dann geht es auch deinen Kindern gut. Wenn du die ganze Zeit mit einem schlechten Gewissen durch die Gegend läufst, dann spüren das auch deine Kinder und dann haben deine Kinder das Gefühl, dass sie falsch sind. Und dann fängt da schon sozusagen der Kreislauf an. Deswegen schmeiß den verdammten Hut weg und schau für dich, was ist dir wirklich wichtig, was du erleben möchtest, was du gerade sein möchtest und dann tu das. Also das würde ich dir einfach sagen. Ich habe nicht den Anspruch gerade, dass ich jetzt in meinem Unternehmen genauso präsent bin, wie ich es war, bevor ich Kinder hatte oder dass ich genauso viel Content erstelle wie vorher. Das kann ich gar nicht, schaffe ich überhaupt nicht. Was ich unternehmerisch gemacht habe, also für alle von euch, die vielleicht auch ihr eigenes Unternehmen haben oder selbstständig sind, ich habe mir einfach ein fantastisches Team aufgebaut in den letzten 2 Jahren, die sozusagen weiterarbeiten können, auch wenn ich nicht arbeite und die tolle Sachen machen, auch wenn ich nicht da bin. Und das war für mich zum Beispiel auch ein super wichtiger Prozess in den letzten Jahren, da einfach immer mehr loszulassen und ins Vertrauen zu kommen, was total schön ist, weil das jetzt gerade bedeutet, dass ich wirklich einfach 3 Monate lang fast komplett Pause mache, außer dass ich den Podcast aufnehme und zwischendurch ein Meeting mache. Aber im Gegensatz zu vorher, wo ich wirklich auch viel gearbeitet habe, jetzt gerade, ich würde sagen, auf 15% arbeite, was fantastisch ist, weil ich möchte auch gar nicht arbeiten, weil ich es einfach viel zu sehr liebe. Deswegen, ja, es ist quasi da eher auch wichtig, wie kannst du vielleicht auch gerade, wenn du vielleicht selber Unternehmerin bist oder selbstständig bist, für dich auch schauen, wie kannst du dir Menschen an deine Seite holen, die dich unterstützen können, die Bock haben, mit dir was zu erschaffen und die dich auch unterstützen können, wenn du einfach weniger arbeitest. Aber ich glaube, das Wichtige ist es, aufzuhören zu denken, man müsste alles unter einen Hut bekommen, weil das musst du einfach nicht. Und diesen Drang nach, nach Perfektion auch aufzugeben. Dann kommt hier eine Frage von Flo. Hast du Tipps für die Hausgeburt? Ja, also das Erste ist, such dir eine fantastische Hebamme. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann ist es einfach auch wichtig, dass du natürlich keine Risikoschwangerschaft hast, sondern dass du komplett gesund bist. Dann würde ich dir empfehlen für die Hausgeburt, dass du dich auf jeden Fall auch vielleicht mit Hypnobirthing vorbereitest. Ich habe gerade gesehen, eine Frage war auch, was ist Hypnobirthing? Hypnobirthing ist eine Geburtsvorbereitung, die dir dabei hilft, über Meditation dein Unterbewusstsein auf eine friedliche und kraftvolle Geburt vorzubereiten. Das heißt, dass du quasi dein Unterbewusstsein mit Suggestionen vorbereitest auf die Geburt und dadurch eine entspanntere Geburt erleben kannst und du lernst eben auch, dich während der Geburt in die Selbsthypnose zu versetzen, also in einen tiefen Zustand der Entspannung. Und umso entspannter du logischerweise in der Geburt bist, umso leichter kann die Geburt stattfinden. Denn wenn du verspannst, dann verspannen auch alle Muskeln und dann wird es natürlich schwieriger. Genau. Deswegen nochmal Tipps für die Hausgeburt. Also auf jeden Fall eine tolle Hebamme, auf jeden Fall dafür auch sorgen, was ist das nächstgelegene Krankenhaus, wo du gegebenenfalls hinfahren kannst, wenn du irgendwie merkst, so am Anfang, nee, irgendwie will ich doch keine Hausgeburt machen. Vielleicht hast du an dem Tag das Gefühl, ich sollte doch besser ins Krankenhaus gehen. Dann solltest du das auch tun. Und dann macht es einfach Sinn, wenn du schon weißt, hey, was ist das nächstgelegene Krankenhaus, wo du hingehen kannst. Im Idealfall ist deine Hebamme ja auch irgendwo Beleghebamme. Das heißt, ihr könnt einfach in das Krankenhaus der Hebamme fahren. Und was habe ich noch für Tipps für die Hausgeburt? Für danach, das war sehr cool. Ich habe mir von Mama Moon, heißt es, das ist hier in Berlin ein Startup, die machen so Wochenbettessen und dann bekommt man ein Paket mit so richtig geilem Wochenbettessen. Das fand ich auch sehr nice. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Tipp für die Hausgeburt, aber für danach, um zu den richtig wichtigen Themen zu kommen. Das war sehr cool, weil ich hatte dann einfach wirklich mega leckeres Essen während des Wochenbetts und das fand ich richtig toll. Mama Moon heißen die, kann ich gerne auch verlinken. In München gibt es da auch eine ganz tolle, da hatte ich auch was für eine Freundin bestellt. Das verlinke ich euch einfach alles. Aber sonst einfach googeln für euch in der Stadt. Es gibt es, glaube ich, mittlerweile fast in jeder Stadt. Okay. Dann hat Miss Sophie's Way gefragt, möchtest du bei Zoe etwas grundlegend anders machen als bei Carlo? Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, wir haben bei Carlo wirklich ziemlich viel ganz gut gemacht, einfach dadurch, dass Paul und ich beide sehr, sehr im Vertrauen waren und uns wenig Sorgen gemacht haben und ihn einfach immer auch überall hin mitgenommen. Das Einzige, was ich jetzt bei Zoe anders gemacht habe, ist, dass ich mir viel mehr Zeit genommen habe fürs Wochenbett und jetzt auch gerade, wir fahren jetzt übermorgen in Urlaub und machen einfach Urlaub und ich habe diese ersten 2-3 Monate mit meinem Baby und das habe ich bei Carlo nicht gemacht. Bei Carlo hatte ich einen Monat später meinen Buchlaunch in Hamburg mit einer riesen Buchveranstaltung und all solche Sachen. Das würde ich jetzt nicht mehr so machen, aber ansonsten würde ich nicht so viel anders machen, also gar nichts anders machen, ehrlich gesagt. Nee. Okay, die nächste Frage ist von Lisi. Kommst du manchmal an deine Grenze, sodass du deinen Kindern gegenüber ungerecht bist? Also auf jeden Fall komme ich an meine Grenzen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch komplett normal. Also ich habe noch nie Eltern getroffen, die nicht von ihren Kindern an die Grenzen gebracht werden. Ich glaube, das ist wirklich einfach normal, weil es eine Erfahrung ist, die man so noch nie gemacht hat. Vor allen Dingen Carlo ist jetzt 2,5, der ist jetzt gerade komplett in dieser Autonomiephase und der macht manchmal Sachen. Du fragst ihn, ob du ihm das T-Shirt anziehen darfst und er rastet einfach komplett aus und schreit einfach eine halbe Stunde und du denkst dir so, okay, dann kein T-Shirt. Und das sind schon so Sachen, wo ich manchmal merke, okay, was passiert hier jetzt gerade? Es ist Gott sei Dank ziemlich selten, aber es ist jetzt gerade mit Carlo, es ist spannend, dass er da manchmal auch einfach nicht hört und Sachen macht, wo man denkt, ey, ich habe dir jetzt gerade 3-mal gesagt, bitte wirf es nicht auf den Boden und er wirft es trotzdem auf den Boden und du denkst, guckst dir einfach an, denkst dir, was soll das? Ja, da muss man schon sehr geduldig sein. Was ich da gemerkt habe, was ein guter Weg ist, ist zum einen Humor, also mit Humor oft damit umzugehen. Und zum anderen da eben auch mit sich selber nicht so streng zu sein. Und ich glaube, was auch total wichtig ist, was ich jetzt gerade in den letzten Monaten mit Carlo gemerkt habe, ist, mir bewusst über meine eigenen Emotionen zu werden. Weil ich merke, wenn Carlo zum Beispiel total wütend wird oder sauer ist oder traurig wird, dass das bei mir dann oft auch passiert. Also dass ich dann auch wütend werde oder sauer werde oder traurig werde. Und ich habe gemerkt, dass ihm das halt überhaupt nicht hilft, logischerweise, sondern ich bin ja die Erwachsene und meine Aufgabe ist es, meine Emotionen zu regulieren, also im Sinne von mir bewusst zu werden und ihm zu helfen, seine Gefühle auch wahrzunehmen. Und das heißt nicht, dass er nicht wütend sein darf und nicht traurig sein darf, im Gegenteil. Aber meine Aufgabe ist es, ihn ja da durchzuleiten und ihm quasi die Möglichkeit zu geben, diese Emotionen wahrzunehmen, da durchzugehen und ihn dafür eben auch nicht abzuwerten oder ihm das Gefühl zu geben, es ist falsch, diese Emotion zu haben. Was aber natürlich passiert, wenn ich dann auch wütend werde. Und das ist gerade für mich eher so die Übung, immer wieder zu gucken, okay, was passiert gerade in mir? Und ich habe gemerkt, umso schneller ich in mir wieder in Frieden komme, umso schneller ist es auch, bin ich wieder in einer viel tieferen Verbindung mit Carlo. Und es ist auch Wahnsinn. Ich habe gemerkt, es ist unglaublich, mit ihm zu sprechen. Also dass er so viel auch schon versteht. Also das hilft mir gerade auch wahnsinnig, mit ihm über Dinge zu sprechen und ihn zu fragen, okay, was war denn, warum warst du traurig? Und dass er mir das dann erzählt und ich dann das quasi mit ihm erarbeiten kann und dann auch loslassen kann. Aber ja, also definitiv komme ich auch an meine Grenzen. Und gerade wenn ich dann morgens super müde bin und ich wenig geschlafen habe, weil Zoe vielleicht auch schlecht geschlafen hat und dann Carlo irgendwie Chaos macht und dann sitze ich da manchmal schon und denke mir einfach, what the... Ne? Und es ist dann aber auch immer wieder relativ schnell okay. Also ich habe Gott sei Dank gelernt, in den letzten Jahren schnell aus meinen eigenen Emotionen wieder einen Weg rauszufinden und das hilft mir wahnsinnig. Nichtsdestotrotz, ja, gibt es Momente, wo ich erschöpft bin, gibt es Momente, wo ich definitiv an meine Grenzen komme und ich glaube, das ist einfach normal und es gehört dazu und auch da ist the magic key, Mitgefühl zu haben mit sich selbst, sich dafür nicht abzuwerten, sondern eher zu gucken, okay, wie komme ich da schnell wieder raus? Ja. Daniela fragt, was würdest du gegen Geburtsängste tun? Also gegen Geburtsängste würde ich dir empfehlen, eine Hypnose zu machen, dir jemanden zu suchen, der in deiner Stadt ist, mit dem du eine Hypnose machen kannst. Und dann würde ich dir empfehlen, Hypnobirthing, dich mit Hypnobirthing definitiv auf eine Geburt vorzubereiten und mit Visualisierungen zu arbeiten, also dir vorzustellen, wie du eine gesunde, schöne Geburt hast und mit deinem Körper zu arbeiten. Was du auch machen kannst, ist auf spiritueller Ebene zum Beispiel, dich mit Mutter Erde zu verbinden, mit der Natur zu verbinden. Denn eine Geburt ist das Natürlichste der Welt, was ja total cool ist. Also ich habe mir immer gedacht, naja, jetzt gerade sind 7,2 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die sind alle geboren worden. Also es klappt, es funktioniert. Ja. Und dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Also genau. Lisi fragt nochmal, schimpfst du mal mit deinen Kindern, weil sie dich aufgeregt haben und du nicht genug Ruhe hast? Ja klar, schimpfe ich auch manchmal mit Carlo, aber ich versuche da wirklich, also ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen habe ich gemerkt, dadurch, dass ich bewusster über meine eigenen Emotionen geworden bin und da mehr in der Ruhe bin und mich von ihm nicht so aus dem Konzept bringen lasse, dass ich viel schneller mit ihm wieder in Kontakt kommen kann. Und was ich dann oft mache, ist, ich sage zu ihm immer, also das Erste ist, was einfach wichtig ist, wenn du willst, dass dein Kind mit dir redet, dass es dich anschaut. Also ich sage immer zu ihm, Carlo, guck mich bitte kurz an, guck mir in die Augen und dann habe ich den Blickkontakt. Das heißt, ich habe schon mal Kontakt mit ihm. Das ist schon mal ein Riesen, sehr hilfreich. Und dann rede ich einfach ganz normal mit ihm. Oder manchmal nehme ich ihn dann auch in den Arm, je nachdem, was gerade möglich ist in der Situation. Aber es gibt auch Momente, wo ich ihm Grenzen setze, was ja auch wichtig ist als Eltern. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, seinem Kind alles zu erlauben, weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch zu lernen, mit Grenzen umzugehen, auch als Kind. Und wenn er zum Beispiel, wann habe ich das letzte Mal mit ihm geschimpft? Was hat er denn gemacht? Ja, zum Beispiel vorgestern habe ich die komplette Wäsche zusammengelegt und hatte alles aufs Sofa gelegt und dann rennt er einfach aufs Sofa und guckt mich an und mit seinem Fuß schiebt er dann so ganz langsam die ganze Wäsche vom Sofa und alles ist wieder auf dem Boden und so ein riesen Wäschehaufen und fängt an zu lachen. Also er wusste ganz genau, was er macht und er wusste ganz genau, dass es mich ärgert. Und dann, das sind dann zum Beispiel so Momente, wo ich ihn dann nehme, auf den Arm nehme, mit ihm in sein Zimmer gehe, ihn auf sein Bett setze, mich vor ihn knie, sodass wir auf Augenhöhe sind und ich mit ihm dann darüber rede, warum das nicht geht und dass das nicht in Ordnung ist und dass, wenn er das nochmal macht, dass das einfach auch Konsequenzen hat, dass er dann, ja, ich weiß dann immer nicht, was eine gute Konsequenz ist, also da bin ich noch nicht so ganz klar drüber, weil ich auch irgendwie kein Fan bin, dann irgendwie so von mit irgendwelchen Sachen zu drohen oder so. Dennoch ist es schon so, dass wir dann zum Beispiel sagen, keine Ahnung, dass er jetzt dann heute seine Hafermilch nicht trinken kann oder was auch immer. Ja, solche Sachen. Und es hilft einfach extrem, dann auch in einem anderen Ton zu sprechen. Ich werde da nicht laut, ich schreie ihn auch nicht an, aber es gibt eine Laura, die ist schon strenger und da merkt er dann schon, okay, es war jetzt nicht richtig und auch nicht cool, was er da gemacht hat. Und ich erkläre ihm das dann auch. Ich sage ihm auch, du würdest es ja auch nicht wollen, dass ich dein Spielzeug nehme und es durch das Zimmer werfe und kaputt mache, wenn du gerade hier alles aufgebaut hast. Das gefällt dir ja auch nicht. Und dann versteht er die Sachen meistens. Genau. Caro fragt noch, würdest du Vorsorge bei einer Hebamme statt einem Frauenarzt empfehlen? Das ist ja eh immer doppelt. Also das ist quasi die Hebamme und der Frauenarzt. Also es war bei mir jetzt jedenfalls so, die wechseln sich dann alle ab. Ich war dann immer eine Woche bei meiner Frauenärztin und dann 3 Wochen später war meine Hebamme da. Und dann natürlich kurz vor der Schwangerschaft verkleinern sich dann natürlich die Abstände. Aber ich würde einfach beides machen. Genau, Jule fragt noch, liebe Laura, wie kommt Carlo damit zurecht, jetzt sich die Aufmerksamkeit zu teilen? Wie handhabst du das? Auch eine super Frage. Davor hatte ich am Anfang echt ein bisschen Schiss, weil ich mir nicht sicher war, wie das so ist für Carlo. Und wir haben das, glaube ich, ganz gut gemanagt. Wahrscheinlich auch, weil ich mir so viele Gedanken darüber gemacht habe am Anfang, weil es bei mir in der Familie ein bisschen komplizierter war. Also als ich klein war quasi. Und ich da einfach Angst davor hatte, dass das bei mir dann jetzt auch so ist mit Carlo. Und was ich einfach von Anfang an gemacht habe, ist, ihn krass zu integrieren. Also, dass ich zum Beispiel, wenn ich stille, lese ich ihm vor. Oder wenn ich Zoe wickel, dann darf er die Windel aussuchen und dabei sein. Oder wenn, also ich versuche ihn einfach in so viele Sachen wie möglich zu integrieren und ihn dabei sein zu lassen. Ich schaue, dass ich ihn ins Bett bringe, wenn es irgendwie geht. Dass ich mir ganz auch bewusst Momente mit ihm nur nehme. Und ja, dass er einfach wirklich integriert wird. Und das Coole ist, dass Paul einfach jetzt auch im ersten Monat so viele coole Sachen mit ihm gemacht hat und Paul ihm einfach wahnsinnig viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und er liebt Zoe. Also es ist wirklich, es ist mega schön. Er war schon auch anstrengend jetzt den ersten Monat. Das hat sich schon sehr verändert nochmals, muss ich sagen. Also er hat schon auch mehr gefordert. Und wir haben dann aber, glaube ich, also jetzt hat es sich echt gut eingependelt. Mittlerweile, ich meine, Zoe ist jetzt 5,5 Wochen alt und jetzt würde ich sagen, ist er echt entspannt. Also, genau. Ich nehme jetzt noch eine Frage hier raus. Sarah fragt noch, wie gehe ich damit um, wenn mich eins meiner Kinder stark triggert? Welcome to the world of a parent. Also ich glaube, es ist die Aufgabe unserer Kinder, uns zu triggern. Weil natürlich unsere Kinder sind unsere krassesten Spiegel, genauso wie unsere Partner. Work with it. Also dann ist deine Aufgabe, das, was dein Kind in dir triggert, das in dir zu bearbeiten. Weil dein Kind triggert ja etwas in dir. Also es ist ja quasi, der Trigger ist ja in dir. Es ist etwas, was in dir hervorgerufen wird durch dein Kind. Und dein Kind ist also einfach nur ein Lehrer für dich. Jemand, der dir von außen etwas zeigt, was in dir noch geheilt werden darf oder was in dir noch angeguckt werden darf. Und da würde ich dir wirklich einfach empfehlen, mit den Themen zu arbeiten, die da hochkommen. Dass du dann nicht sauer auf dein Kind bist oder so. Also als Beispiel, wenn du das Gefühl hast, dein Kind trödelt immer und ist super langsam, ja, und lässt sich super viel Zeit oder was auch immer, dann kannst du bei dir einfach hingucken, okay, warum regt dich das eigentlich so auf? Lässt du dir genug Zeit? Ja, darfst du dir Pausen nehmen? Darfst du trödeln? Oder denkst du, du musst immer schnell sein und du musst dich immer beeilen und du darfst dir keine Zeit lassen? Also das ist jetzt nur mal so ganz kleines Beispiel, dass du da wirklich für dich in die Reflexion gehst, warum dich das so triggert. So, ihr Lieben, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Es war, wie gesagt, ein bisschen eine crazy Durcheinander-Folge, weil ich jetzt wirklich einfach random Nachrichten rausgenommen habe, um sie zu beantworten. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für alle eure Fragen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du unter dem Post von heute zur Podcast-Folge bei mir auf Instagram bei @LauraMarlinaSeiler deine Gedanken dalässt und ja, mit mir teilst, was du daraus für dich mitgenommen hast oder was für dich cool war, welche Frage du vielleicht noch hast. Und ich gehe bestimmt irgendwann demnächst auch nochmal auf Instagram live und kann noch weitere Fragen beantworten. Genau, Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen fantastischen, grandiosen Tag. Ich freue mich, wenn du dich zu dem Happy, Holy and Confident Geburtstag anmeldest und wir zusammen feiern am 3.7. abends. Ab 18 Uhr geht's los. Du kannst dich mit deiner E-Mail-Adresse einfach anmelden. Den Link findest du in den Shownotes. Und wie gesagt, du findest zu dem ganzen Thema Geburtsvorbereitung und Schwangerschaft auch einen Blogartikel von mir jetzt auf meiner Webseite. Und what else? Gibt es sonst noch irgendwas, was gerade wichtig ist? Wahrscheinlich nicht. Doch, vielleicht eine Sache noch. Und zwar haben wir das Higher Self Home, also mein Mitgliederbereich, neu konzipiert komplett. Und es ist wirklich wunderschön geworden. Und da kannst du auch einfach mal vorbeischauen, wenn du gerne im Alltag ein bisschen begleitet werden möchtest mit spirituellem Input und regelmäßigen Meditationen und so weiter und so fort. Den Link zum Higher Self Home findest du auch in den Shownotes. Und ich gehe jetzt zu meiner kleinen Tochter. Die möchte jetzt nämlich, glaube ich, gestillt werden. Und wünsche dir jetzt einfach einen wunderschönen Tag. So schön, dass es dich gibt. Ich freue mich, von dir auf Instagram zu hören oder wenn wir uns sehen beim Geburtstag. Und bis dahin, mach's gut. Rock on und Namaste. Deine Laura.